Diese Folge wird dir präsentiert von Amorelli, dein Sexshop für Premium-Sex-Toys zu fairen Preisen.
Oh, Baby.
Ich grüße euch und heiße euch ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Oh Baby, deinem hoffentlich Lieblings-Sex-Podcast. Wir sind wieder zurück, mein Name ist Jasper und mir gegenüber sitzt die wunderschöne, belesene, tolle, sexbegeisterte Ella. Und heute sitzen wir ausnahmsweise nicht zu zweit, sondern zu dritt vor den Mikros und in diesem Dreier, in dieser Dreierkonstellation sprechen wir, wie ihr es im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, über das sagenumwobene Thema Kink und Fetische. Und dafür haben wir uns eine Gästin eingeladen, die ganz viel Tolles, Kreatives in diesem Bereich macht und uns mit Sicherheit alle uns unter den Fingernägeln brennende Fragen zu dem Thema beantworten kann. Sie ist selbsternannte Art-Ho und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Charlie.
Danke, dass ich da sein darf.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Charlotte.
Und jetzt noch ein bisschen Werbung.
Sag mal, Jasper, wie oft masturbierst du denn eigentlich so?
Ich masturbiere tatsächlich ziemlich oft, würde ich sagen. Und zwar eigentlich jeden Tag.
Nicht mehrmals am Tag, auch nicht in der Mittagspause.
Also in der Mittagspause immer. Das ist immer so ein bisschen, um das Mittagstief zu überwinden. Nee, aber ich masturbiere schon täglich. Und es gab auch schon Tage, wo ich mehrmals am Tag Hand angelegt habe. Aber man muss tatsächlich nicht immer die eigene Hand benutzen, sondern es gibt mittlerweile auch Toys, die einem beim Masturbieren helfen. Und zwar sogenannte Masturbatoren. Und da gibt es bei Amorelli ein Modell, was verhältnismäßig relativ günstig ist, und zwar den Joy Flow Silikon Masturbator. Und das ist einfach ein Ding, was man über den Penis stülpt und was innen so eine gerippte Innenseite hat, und dadurch fühlt sich das einfach sehr, sehr geil und intensiv an. Da macht man einfach ein bisschen Gleitgel drauf und dann geht es rauf und runter, und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist schon deutlich, deutlich intensiver als wenn man die Hand benutzen würde.
Und natürlich ist der Masturbator nicht nur zur Masturbation geeignet, sondern kann auch gemeinsam mit Partner oder Partnerin genutzt werden. Und mit unserem Code OHBABY bekommt ihr genau dafür auf Amorelli 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment, nicht nur auf dieses wunderschöne Spielzeug. Der Rabatt gilt aber leider nicht für Geschenkkarten und den Link gibt's wie immer in den Shownotes.
Es gibt eine ganz lustige Anekdote dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Nicht persönlich, sondern über ein Foto. Und zwar habe ich mit einem gemeinsamen Freund in einer WG gelebt und das Foto von Charlottes Brüsten hing oder hängt an dem WG-Kühlschrank. Und eines Tages stand sie dann in voller Pracht und angezogen vor uns. Und viel, viel später, nachdem ich dieses Foto gesehen habe, habe ich dich dann das erste Mal gesehen. Und da kommen wir auch schon direkt dazu, warum Charlotte heute bei uns ist. Und zwar ist sie, ja, selbsternannte Art-Ho. Was heißt es eigentlich? Du machst viele Fotos im Bereich auch Kink, auch BDSM. Aber erzähl doch erstmal gerne einfach selbst, was du machst und was dich antreibt und was dich auch am Thema Kink interessiert.
Genau, also als erstes möchte ich noch anmerken, es war ein Sticker und kein Foto, der tatsächlich auch zu meinem OnlyFans führt. Und man kann sich das nicht als naturalistisches Foto vorstellen, sondern es war gefotoshoppt, und zwar ich mit drei Brüsten, also einmal gespiegelt in der Mitte. Das leitet auch gut ein. Also ich interessiere mich, also ich habe Kunstgeschichte studiert, bin in der ganzen Kunstbubble und interessiere mich in der Kunst auch viel für erotische Kunst und sexuelle Kunst und habe selbst angefangen, als Erotikmodel und Nude-Model zu arbeiten, beziehungsweise arbeiten kann man es nicht richtig nennen, es als Hobby zu machen. Genau, das ist so mein Background und ich interessiere mich eben auch für Kink, und witzigerweise hat mich Kink auch zum Modeln gebracht.
Ist es so, wenn du sagst, erst war der Kink und dann kam erst das Modeln, mit deinen Fotoshootings, die du machst, die ja in Richtung Kink gehen,
ja,
versuchst du damit auch zu zeigen, was Kink ist? Und eben, es gibt ja viele Leute, das hat sich in unseren Umfragen gezeigt, die sind interessiert an Kink, aber haben es noch nie ausprobiert. Und ich glaube, dass auch eine Hemmschwelle ist, dass es vielleicht viele Vorurteile gibt oder manche Leute sich da nicht so rantrauen. Würdest du sagen, dass zum Beispiel zu modeln auch eine Art ist, so dagegen anzugehen und so zu zeigen, hey, schau mal, das gibt es und das ist cool, das ist auch eine Kunstform, das macht Spaß, schaut her.
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich es so ein bisschen aus den Klischees rausholen möchte. Also Ästhetik spielt eine riesengroße Rolle in meinem Leben und eben auch im Kink. Also alle Bilder, die ich produziere, haben einen ästhetischen Anspruch und sollen eben nicht dieses typische, ich bin Uwe, ein Fotograf aus Bayern, ich möchte dich mal nackt fotografieren, sondern es soll schon wirklich schön sein, eben auch einen künstlerischen Anspruch haben und so dieses Trashige, irgendwie Konnotierte wegnehmen vom Kink auch.
Du hast gerade erzählt, dass du über den Kink zum Modeln gekommen bist. Könntest du das noch einmal genauer erzählen? Wie war das?
Genau, also Modeln, ich hatte schon immer Interesse, so ein bisschen dieser Traum von GNTM, habe das aber nie so richtig verfolgt. Und witzigerweise habe ich dann mit Shibari angefangen. Also Shibari ist eine japanische Bondage-Kunst. Und die Person, die mich geknotet hat, wollte das natürlich auch festhalten, weil es geht da viel um Ästhetik und auch ein kunstvolles Knoten. Und man steckt da Zeit rein, dann hat er eben immer Fotos gemacht von mir und war irgendwann so, hey, hast du da nicht schon mal drüber nachgedacht, dass du auch modeln könntest? Witzigerweise ja auch wirklich in dem Kontext, wo ich mich eigentlich nicht bewegen konnte, dass ich zum ersten Mal dann gemodelt habe. Und das hat dann irgendwie so den Stein zum Rollen gebracht, dass ich zum ersten Mal einen Fotografen bei mir in der Nähe angeschrieben habe und irgendwie war das dann auch sofort, warum denn nicht auch irgendwie sexy Bilder machen? Es war ja eh schon, dass ich in dieser Knotung fotografiert wurde. Und so hat sich das dann eben weiterentwickelt. Aber ohne das, dass ich da so diesen Berührungspunkt gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich dem Ganzen nicht so nachgegangen.
Hast du denn vorher schon mal was in die Richtung gemacht oder dich irgendwie davor irgendwie schon gerne irgendwie sehr also freizügig gezeigt oder dich in dieser Freizügigkeit auch wohlgefühlt? Oder war dieses Bondage-Shooting schon irgendwie so außerhalb deiner Komfortzone?
Ich würde schon sagen, dass ich immer exhibitionistisch veranlagt war. Mir das aber auch gar nicht so bewusst war. Also ich mochte immer gerne selbst von mir Bilder zu machen und das, was ich jetzt quasi im professionelleren Rahmen beim Modeln mache, habe ich halt früher mit der Handykamera in meinem Zimmer so ein bisschen aufgezogen. Und ich mochte schon auch immer schöne Bilder in Unterwäsche oder auch Nacktbilder dann zu fotografieren, aber ich wäre halt nie den Schritt gegangen, wirklich das fotografieren zu lassen oder größer einfach zu machen. Witzigerweise passend zu eurer Charme-Folge auch, hatte ich in meiner Grundschule auch eine Experience, wo ich gecheckt habe, Scham ist bei mir eigentlich, also gerade mit dem Ausziehen oder Nacktsein, gar nicht so vorhanden. Also die Story ist einfach nur, andere MitschülerInnen von mir waren so, hey, würdest du denn nackt zur Schule kommen? Und ich habe einfach überhaupt nicht verstanden, was das Problem ist in der Diskussion. Weil für mich war das so ein, ja, warum nicht? Keine Ahnung, ich habe ja kein Problem, mich nackt zu zeigen. Hä, ist doch schön, solange das Wetter gut ist. Und das fand ich beim Hören von der Scham-Folge auch ganz witzig, dass da die Scham bei mir auch nicht da war.
Das klingt ja nach den besten Voraussetzungen eigentlich in dieser ganzen Szene und auch in dieser ganzen Ästhetik aktiv zu werden. Und das finde ich aber auch interessant, weil dadurch, dass ja so viele unterschiedliche Hemmschwellen es bei Menschen gibt, also wie du sagst, es gibt eben Personen, die haben dieses Schamempfinden gar nicht so stark in die Richtung, weil ja gut, warum auch? Und dann gibt es aber Leute, die haben es eben sehr stark. Und genauso wie diese Unterschiede sind, sind halt auch die Unterschiede der Definition über King total groß. Und bevor wir dich weiter löchern, Charlie, oh Gott, wow.
Das war eine gute Überleitung,
doch. Das war so low. Nein, bevor wir mit dir weiter darüber sprechen würden, wie es eigentlich für dich ist, würden dich gerne noch ein paar Definitionen aus der Community vorlesen, beziehungsweise Haltungen, was Kink eigentlich ist, weil es sich gezeigt hat, dass es unterschiedlich ist. Zum Beispiel schreibt eine Hörerin, also Kinks sind für mich nichts anderes als Vorlieben. Warum daraus eine Szene geworden sein soll, erschließt sich mir nicht. Nur weil es seit Jahrzehnten einen KitKat-Club in Berlin oder Vergleichbares in anderen Städten gibt, ist es doch keine Szene oder Community. Andere identifizieren sich vielleicht dann schon mehr über die Community, oder Jasper?
Aber wir können ja auch sonst kurz darüber sprechen, weil ich finde das total interessant, dass diese Person das so geschrieben hat, und das hätte ich jetzt vielleicht auch Charlie nochmal gefragt, weil für mich ist irgendwie eine Community einfach Leute, die dieselben Leidenschaften teilen. Und ja, und dann hatte ich mich auch bei, ich hatte auch diese Nachricht gelesen und mich dann gefragt, okay, ab wann ist es denn eine Szene oder Community? Was macht etwas zur Szene? Ab wann ist irgendwie ein Genre schon so spezifisch, dass sich daraus eine Szene irgendwie ableitet, fand ich irgendwie ganz spannend.
Also eine Definition, ab wann jetzt irgendwas genau als Community zählt, könnte ich nicht geben. Mein Verständnis davon ist ein bisschen wie wenn man sich als queer identifiziert, dann sieht man sich ja angehörig einer Gruppe und wenn man das Label gerne trägt, dann bringt es einem ja auch was und ähnlich ist der Kink auch, dass man halt, wenn man mit den Leuten interagiert, man hat halt seine Gemeinschaft einfach, weil man Gemeinsamkeiten hat, gemeinsame Hobbys in gewisser Weise auch. Und auch ein anderes Verständnis von Sexualität. Also es ist ja auch Polyamorie beispielsweise in Kink vertreten und Konsent ist ein Riesenthema. Also es ist einfach ein anderer Blick darauf und eine andere Kommunikation auch vorhanden. Und das macht die Community für mich aus.
Ja, das finde ich total spannend, weil während eben die eine Person jetzt sagt, nee, das ist irgendwie gar keine Szene, sagt die andere Person, stimmt dir zu und sagt auch wieder so, ich liebe genau diese Szene. Die Leute sind offen und ehrlich und man wird nicht dumm angemacht oder beschimpft, wenn man eine andere Meinung oder eine andere Neigung hat. Und zum Beispiel sagt dazu auch eine Domina-Künstlerin, Human Chu, die wurde in einer Arte Tracks-Doku mal gefeatured, die sagt auch dazu, dass nicht Erfahrungen im Kink ihre Grenzen überschritten hätten oder sie traumatisiert hätten, sondern eher im normalen Leben, sage ich mal. Und dass es in der Kink-Welt eigentlich nie passiert ist, weil Grenzen immer besprochen werden, sehr viel über Consent gesprochen wird, viel mehr als im normalen Sexalltag. Und das schließt ja so ein bisschen an das an, was du gerade gesagt hast. Und deswegen würde mich da auf jeden Fall deine Einschätzung zu interessieren.
Also für mich war das tatsächlich auch ein richtiges Empowerment. Ich würde sagen, in der Zeit, wo ich Sex hatte und noch nicht mich mit Kink auseinandergesetzt habe, wurde eigentlich viel mehr meine Grenzen übergangen, das gemacht, was ich nicht wollte. Und ich wusste auch immer nicht so richtig, wie man das kommunizieren soll. Und da hat mir Kink extrem geholfen, weil es ist ganz klar, man trifft sich davor beispielsweise auf einen Kaffee und es wird darüber gesprochen, was man mag und was man nicht mag. Und man muss es nicht irgendwie währenddessen rausbekommen, sondern es wird davor in einem neutralen Rahmen besprochen. Und man kann dann auch einfach sagen so, hey, nee, es vibet nicht, ohne dass halt schon irgendeine Grenze überschritten wurde. Und es gibt einem dann schon auch die Confidence, vielmehr, wenn man auch während der sexuellen Handlung dann mal was sagen will, das besser zu sagen, weil man einfach die Übung hat. Also ich finde es super empowernd einfach. Mhm.
Aber bevor wir darüber sprechen, was wir vielleicht schon für Berührungspunkte haben oder so, glaube ich, wäre es auch cool zu wissen, so ja, was heißt Kink eigentlich genau? Und für Leute, die neugierig sind, aber sich damit noch nicht so krass intensiv auseinandergesetzt haben, so was für Arten gibt es, wo kann man sich vielleicht auch informieren oder wie sieht es eigentlich ganz konkret aus?
Genau, wie aus der Community ja auch schon gesagt wurde, sind Kinks banal runtergebrochen einfach Vorlieben. Also für mich, ich würde das auch so definieren, wenn man jetzt einfach sehr empfindlich an den Nippeln ist und gerne dort angefasst wird, dann kann das auch einfach schon als Kink definiert werden. Also die Bandbreite ist riesengroß. Aus dem klassischen Verständnis ist es natürlich SM, also Sadomaso und Bondage. Das sind so die typischen, also dass man wirklich mit Schmerz arbeitet, dass man auch eine Szene drumherum konstruiert. Das heißt, man macht ein Rollenspiel daraus, wo man klare Machtverhältnisse festlegt. In diese Rollen schlüpft man dann und dann führt meistens die dominante Person eben diese Szene an und gestaltet die beispielsweise mit Aufgaben, an denen sie sich dann erfreut, wenn die nicht dominante Person sie erledigt. Oder eben arbeitet auch mit Schmerz. Man kann mit Wachs arbeiten. Natürlich alles mit vorherigen informieren. Man kann sich nämlich auch wehtun, besonders wenn es extremer wird. Es geht aber darum, einfach einen Safe Space zu schaffen, wo alle Bedürfnisse der Personen erfüllt werden und diese Vorlieben eben bedient werden.
Boah, also ich höre jetzt raus, da ist ganz, ganz viel Kommunikation auch, dass man das alles, aber es ist wahrscheinlich auch super wichtig, wenn man irgendwie auch Dinge macht, die vielleicht ja irgendwie Grenzen überschreiten könnten oder vielleicht auch sogar gefährlich sind auf eine Art und Weise, wenn man da zum Beispiel an was du gerade meinst mit dem heißen Wachs, da kann ich mir auch vorstellen, also da muss man schon aufpassen.
Ja, was ich mich auch tatsächlich gefragt habe, nämlich ist, wenn man Grenzen kommuniziert, ob quasi auch kommuniziert wird manchmal, dass ob es Grenzen gibt, die quasi dann kollektiv eine Grenze ist, dies wird nicht überschritten und ob es da quasi eine Übergrenze gibt oder so, wenn man sagt, nee, das ist gefährlich, da ist sich die Community einig, das macht man nicht, oder ob das immer individuell verhandelt wird.
Es ist tendenziell immer individuell verhandelt. Es gibt aber natürlich viele Dinge, wo man als dann verantwortungstragende Person sagt, nee, das mache ich nicht. Das wird im Vorhinein halt auch besprochen. Also gerade auch Dominas, da sind vieles im Angebot einfach, das ist viel zu gefährlich. Knife Play beispielsweise, wenn man dann wirklich auch Personen schneidet oder zum Bluten bringt, wird nicht angeboten, weil es zu gefährlich ist bei manchen. Und tendenziell kann man sonst auch sagen, man macht dir immer so klassischen Safe Word aus. Ich bin eher Befürworterin von dem Ampelsystem. Das heißt, man fragt halt immer wieder als dominante Person nach, hey, wie geht's dir? Wie ist gerade der Mut? Grün, alles toll. Gelb, wir nähern uns langsam einer Grenze. Und rot ist dann wirklich, okay, es wird sofort abgebrochen. Finde ich immer leichter einzuschätzen. Man hat auch sofort schon so ein, okay, wir sind jetzt bei Gelb, ich reduziere. Und man kann halt besser irgendwie die Szene lenken. Vor allen Dingen ist oftmals auch das Problem, wenn man nicht dominant ist in der Szene und dass man dann auch nicht genau weiß, wo die Grenze ist. Und es leichter ist zu sagen, oh ja, jetzt ist Gelb, wie sofort, okay, das Safe Word bricht das ab und ich muss das jetzt beenden und will ich das beenden? Vielleicht ist man ja auch mental schon leicht weggetreten, weil man sich so gehen hat lassen. Dementsprechend, ja.
Ja, mega, mega spannend. Hast du das schon mal selbst erlebt, dass so du entweder das Gefühl hattest, da wird gerade irgendwo eine Grenze überschritten oder deine eigene Grenze wird gerade überschritten oder so? Also hast du da auch negative Erfahrungen dann selbst schon gemacht?
Nicht unbedingt im Kink-Kontext, also eher tatsächlich im klassischen Kontext, beziehungsweise tatsächlich auch, um aufs Modeln zurückzukommen, in Shooting-Kontexten, wo man dann eben auch über Kink ins Gespräch kam und die Leute nicht so erfahren waren, aber ganz begeistert und dann einen zu sehr ja in die Schublade gesteckt haben, irgendwie zu sehr waren, ja, okay, wenn du dich für Kink interessierst, dann ist ja auch vieles andere in Ordnung und dann möchtest du ja sicherlich jetzt auch Pornartbilder mit mir machen und eher in der Richtung. Aber in Szenen hatte ich das tatsächlich nicht, aber auch einfach, weil ich mich mit meinen Spielpartnern immer sehr rangetestet habe.
Genau, Charlie, du hast gerade erzählt, dass du diese Shootings hattest und darüber so ein bisschen deine ersten Berührungspunkte hattest. Wie ging es dann weiter für dich?
Es ging so weiter, dass der Rigger, der mich damals eben geknotet hat, also auch kurze Begriffserklärung, die Person, die knotet bei Bondage, heißt Rigger. Die Person, die geknotet wird, ist Rope Bunny. Und der Rigger hat mich zusätzlich zu dem, dass er meinte, hey, model doch mal, auch auf eine Plattform hingewiesen. Die heißt FetLife, also F-E-T, Live. Und das ist eben auch eine Plattform für Kink, wo ich mich dann einfach mal angemeldet habe, weil ich eh Interesse hatte. Das mit Bondage hat mich tatsächlich schon immer interessiert gehabt. Da bin ich auch sehr blind irgendwie reingestartet, weil ich kannte ihn schon von Instagram. Ich fand die Bilder toll und ich war so, okay, wir machen das. Und dann ging es so ein bisschen tiefer in die Szene. Also dann habe ich mich mit Leuten getroffen, habe auch meine ersten so typischen Sessions ausgemacht und hatte dann tatsächlich auch zum ersten Mal einen BDSM-Fragebogen vor mir, wo eben alle möglichen Kinks aufgelistet sind. Dann kann man sie sich angucken und man gibt eben an so, hey, habe ich noch keine Erfahrung, hört sich aber interessant an, interessiert mich oder habe ich schon gemacht, finde ich schlimm, will ich nicht nochmal oder nee, an sich kann ich mir gar nicht vorstellen, möchte ich nicht. Genau, und dann habe ich eben so einen Bogen zugeschickt bekommen von der Person, mit der ich mich getroffen habe und auch zum ersten Mal ausgefüllt und mich so zum ersten Mal dann tiefer mit dem Thema auch auseinandergesetzt. Können wir übrigens auch gerne in den Shownotes oder in der Beschreibung verlinken, so einen BDSM-Fragebogen.
Das ist eine Website, ist das richtig? Quasi?
Die werden von unterschiedlichen Menschen zusammengestellt, diese BDSM-Fragebögen. Also da gibt es unterschiedliche, die im Internet kursieren, in verschiedenen Designs und die dominante Person, mit der ich eben diese Session hatte, hatte so den eigenen, den er sich irgendwo mal hergeholt hat, mit dem ich dann in Berührung kam. Ich kenne aber mittlerweile verschiedene.
Okay.
Es ist immer ähnlicher Inhalt, unterschiedlich ausgelegt. Es gibt auch so einen typischen BDSM-Test online. Das wäre eine Website, wo man eben allgemein Fragen beantworten kann und dann auch zugewiesen wird, was so die Rolle ist vielleicht eher, in der man sich sieht, also ob man jetzt dominant ist oder submissive, ob man vielleicht sogar Switch ist und auch welche Vorlieben. Also den Test habe ich dann damals auch gemacht, der wurde mir auch weitergeleitet.
Alles klar, dann verlinken wir doch diese Website auf jeden Fall in den Shownotes und wenn wir einen von diesen Tests finden, den wir irgendwie cool finden, dann würden wir den ebenfalls verlinken. Du hast gerade gesagt, man ist entweder dominant, submissive oder Switch. Bedeutet dann Switch, dass man beides ist und quasi je nach Lust und Laune dann einfach die Rollen wechselt quasi?
Genau, das hast du gut erkannt. Switch ist eben, dass man wechselt. Oftmals sind Switches aber trotzdem eher zu einer Richtung hingezogen oder haben so ihre standardisierte Rolle, wo man vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat, wo man sich ein bisschen wohler fühlt. Und Switch heißt einfach, man hat Interesse für beide Seiten und es ist nicht ausgeschlossen.
Würdest du sagen, bei King geht es eigentlich immer oder fast ausschließlich um Macht oder um um Kontrolle?
Würde ich nicht sagen. Also andere Wörter dafür ist auch, es gibt einen aktiven und einen passiven Part. Da fällt dann eben Switch als Rolle so ein bisschen weg, aber man ist immer entweder aktiv oder passiv in der Session. Mhm. Und ich finde, das beschreibt es besser. Also es gibt ja auch zum Beispiel Hypnose als Kink-Art, wo man dann irgendwie eine Szene konstruiert und das mental auch auslebt, was tatsächlich auch für krassere Kinks, zum Beispiel ein gebrochener Arm, geht halt in Hypnose gut. Dann kann man das einer Person suggerieren, dass der Arm jetzt gebrochen ist, ohne wirklich Gewalt anzuwenden. Dazu auch eine Podcast-Empfehlung, und zwar Not Vanilla, witzigerweise auch aus München. Das war auch so, wie ich mich am Anfang informiert habe durch Podcasts. Sehr witzig, dass wir auch in einem Podcast sind gerade. Da findet man sehr viele gute online, die auch tiefer in spezifische Kink-Themen gehen. Besonders wenn man den Test gemacht hat, so sein Thema gefunden hat, was einen interessiert, gerne nochmal in eine andere Podcast-Folge reinhören.
Werden wir auf jeden Fall mal reinhören. Danke für den Tipp. Ich finde es, irgendwie hab ich gerade so ein bisschen auch gemerkt, dass wir so bei diesem ganzen Einstiegsthema auch relativ schnell direkt so auf Vorbehalte auch gekommen sind. Und ich habe das Gefühl, dass wenn es um Kink geht, dass man dann total oft erstmal so darüber spricht, so, oh ja, das ist was anderes und gibt's auch Gefahren. Und dass man, also klar, es ist vielleicht anders als die Norm, aber eigentlich steht es ja total für Freiheit. Was ist eigentlich letztendlich das Schöne am Kink und was können wir davon lernen?
Also wir haben ja jetzt schon ganz viel über Kommunikation gesprochen. Das ist natürlich einerseits ein Riesenfaktor und dass man auch das Selbstbewusstsein bekommt, offener über Dinge zu sprechen. Aber auch allgemein, dass man sich besser kennenlernt. Also Kink kann man auch alleine ausleben, indem man zum Beispiel Fantasien sich eben vorstellt. Man kann sich selbst auch einfach fesseln, wenn man auf eine Fixierung oder Druck am Körper steht. Man kann natürlich auch Analspielchen mit sich selbst machen. Edging ist ein Riesenthema, was super alleine funktioniert. Und man ist gezwungen, sich mehr mit seinem Körper auseinanderzusetzen. Was erregt Lust? Wo sind Stellen, wo ich gerne berührt werde? Und es bricht so dieses heteronormative Bild von Sex, dass es nur Penetration ist, auf. Weil Kink kann tatsächlich auch ohne Berührung passieren, wie jetzt dieses Hypnosebeispiel auch zeigt, dass man einfach nur dadurch mit einer Person arbeitet. Genau, das würde ich als das Positive zusammenfassen.
Ja, voll spannend. Ich glaube, viele Zuhörer wissen vielleicht gar nicht, was Edging bedeutet. Und ich, also ich weiß, was es ist, aber ich wusste auch gar nicht, dass man das als...
Ich weiß, was es ist. Ich erkläre es euch jetzt.
Wollten wir nicht eh noch über persönliche Kinks sprechen?
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Also wir können gerne über Edging sprechen, weil ich persönlich finde das eigentlich ganz nice, weiß aber gar nicht, ob das, ob ich das überhaupt so richtig mache. Aber für mich ist Edging ist doch quasi eine Hinauszögerung des Orgasmuses, oder?
Korrekt. Also das heißt, dass man halt einfach sich ein bisschen mehr Zeit lässt. Das muss jetzt auch gar nicht heißen, dass man immer bis kurz davor geht. Wenn man bis kurz davor geht, ist es natürlich noch mal ein bisschen intensiver. Aber einfach, man lässt sich Zeit, man steigert sich immer mal wieder, dann stoppt man, dann macht man weiter, dann stoppt man, dann macht man weiter. Genau, und dann kann man eben auch, wenn man richtig gut ist, immer kurz vorm Orgasmus aufhören. Und dann ist es auch fast schon eine Foltertaktik in gewisser Weise, weil man eben diesen Orgasmus verweigert. Da ist dann auch wieder dieses Machtgefälle, wenn man es mit einer anderen Person zusammen macht, drin. Aber grob gesagt ist Edging einfach die Orgasmus-Herauszögerung und vielleicht Verweigerung.
Krass, ich glaube, ich mache das automatisch immer, wenn ich masturbiere. Ich habe, glaube ich, ich masturbiere nie so, dass ich dann, wenn ich komme, dann auch komme, sondern ich habe das immer so, dieses, dass man das so ein bisschen hinauszögert.
Aber machst du das Edging dann nur allein, Jasper, oder machst du das auch mit jemand anderem zusammen dann?
Also ich glaube, beim Sex hat man ja eh auch öfter Lust, dass es doch ein bisschen länger geht, aber ich weiß nicht, ob man das dann auch als Edging bezeichnen kann. Für mich war dieser Begriff Edging immer so mit Masturbation connected und dass man halt einfach, weil es halt irgendwie geil ist, dass man das dann auch länger hinauszögert und auch, ich kann das auch, glaube ich, jetzt gar nicht mehr. Also ich muss irgendwie automatisch immer, ja, so kurz davor stoppen und ja, das ist mir irgendwie jetzt erst gerade aufgefallen. Also vielleicht versuche ich das nächstes Mal einfach zu kommen, wenn ich komme. Aber wie Charlie schon gesagt hat, das intensiviert das Gefühl halt nochmal. Also das ist schon eine andere Nummer.
Wobei angemerkt ist, dass es beim penetrativen Sex tatsächlich auch sehr schwierig ist, als Mann so aktiv sich zu edgen. Also das funktioniert wesentlich besser bei einem Handjob oder vielleicht noch bei einem Blowjob, aber ein Handjob ist schon am besten, weil man natürlich auch nicht selbst in Kontrolle ist, sondern dann die Hand in Kontrolle ist oder die Hand von einer anderen Person in Kontrolle ist, aber nicht der ganze Körper sich gerade bewegen muss.
Also krass, also würdest du sagen, dass es schwierig ist als Frau, einem Mann, also oder schwieriger, dem Körper zu edgen sozusagen, weil das
wenn ich jetzt daran denke, okay, wo würde ich sehen, dass ich in meinem Alltag, in meinem Sexalltag, nicht in meinem Alltag, edge, dann fällt mir schon so auf, dass ich zum Beispiel dann so dazu neige, halt so mein Becken, wenn ich merke, oh, vielleicht könnte er jetzt kommen, halt so mit Absicht so provokativ langsamer zu bewegen oder so. Ist es auch, wäre das nicht auch schon Edging? Aber das funktioniert dann nicht so gut, oder?
Ja, also ich frage mich jetzt, von welcher Position du sprichst, weil natürlich ist, wenn du jetzt zum Beispiel on top bist, ein Reiter, hast du ja auch die Kontrolle, dann funktioniert das schon wieder. Trotzdem spürst du es halt weniger, wie wenn du es wirklich in der Hand spürst. Und du musst die Person wahrscheinlich besser kennen dafür. Aber wenn wir jetzt von klassischer Missionar ausgehen und der Mann ist oben und macht eigentlich auch den meisten Teil, dann ist es ziemlich schwierig, sich selbst zu edgen.
Ja, ja, klar.
Ja, aber wenn man halt selber Hand anlegt, man kennt sich ja schon selber und ich meine, die meisten Männer masturbieren ja, seit sie 12 oder 13 sind, da weiß man halt ganz genau, wie man sich irgendwie anfassen muss und dann merkt man, also ein Orgasmus, den man selber sich herbeiführt, ist auch irgendwie anders und deswegen kann ich ihn auch, glaube ich, dann besser kontrollieren. Aber heißt das Edging auch bei, heißt es nur bei Männern so oder auch bei Frauen?
Es ist bei Frauen auch Edging. Bei Frauen ist bloß allgemein natürlich dieses Orgasm Gap ist ein Thema. Und viele Frauen sind auch einfach glücklich, wenn sie zum Orgasmus kommen, dass Edging erst gar nicht ein Thema ist. Also es ist wesentlich verbreiteter unter Männern, dass es einfach gut funktioniert und für die auch ein gutes Gefühl auslöst. Von mir selbst würde ich auch sagen, manchmal mit Edging ist es halt ein, danach kann man nicht mehr kommen. Dann hat man es zu sehr rausgezögert und dann ist irgendwie der Zug auch abgefahren, leider. Da muss man sich auch tatsächlich ein bisschen hintrainieren. Also als Frau ist es auf jeden Fall schwieriger, aber es gibt genügend, die das auch lieben. Und das ist eine Typsache, einfach mal selbst ausprobieren.
Ja, ich finde es mega spannend jetzt so, wenn man über Edging spricht, das kennt vielleicht noch jeder. Aber ich frage mich auch so, ja, was ist vielleicht auch einfach nur eine Vorliebe oder was ist so ein Kink schon? Und was gibt es eigentlich alles? Was sind eure Kinks und was gibt es für Kinks?
Ja, wäre es zum Beispiel schon ein Kink, wenn man beispielsweise irgendwie gerne draußen Sex hat oder gerne die Socken beim Sex anlässt? Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber einfach so kleine, also würde das schon quasi als Kink gelten oder gibt es da gar nicht so klare Abgrenzung?
Also ich würde draußen Sex jetzt eher als exhibitionistisch beziehungsweise allgemein halt diesen Kick von man könnte erwischt werden definieren. Und das ist dann wiederum eine Überkategorie, die als Kink zählen würde. Für Socken an fällt mir jetzt tatsächlich nicht so viel ein, außer vielleicht der Fußfetisch, dass man dann halt irgendwie gerne die Socken danach noch behält, die Person anhatte oder eben sowas. Also meistens ist es ja noch was Übergeordnetes, was genau diesen Kick ausmacht. Bei mir war zum Beispiel sehr interessant herauszufinden, dass Druck ein Riesenthema ist. Also ich mag es, gefesselt zu sein einerseits, weil das natürlich Druck ist. Dann mag ich aber auch irgendwie runtergedrückt zu werden, weil das Druck ist. Ich finde auch das Konzept von einem Vakuumbett, um noch was ganz Spezifisches jetzt zu nennen. Also das ist,
was ist das denn? Das musst du jetzt aber erklären.
Eine Latexmatratze quasi, ja, wo ein Vakuum erzeugt werden kann. Und als Mensch kann man sich dort reinlegen. Es gibt eben Löcher für Mund und Nase. Eventuell ist auch der ganze Kopf frei. Und dann wird so ein gleichmäßiger Druck über den ganzen Körper erzeugt.
Warte mal, also du bist dann quasi
genau,
wie ein...
Das klingt mega
ganz kurz, du bist dann eingeschweißt quasi. Das ist ja... Wenn man dann... Also wie quasi so...
Eingeschweißt hört sich zu drastisch an, aber ja, man ist in einem Vakuum.
Ja, heftig. Aber das ist dann quasi ein bisschen weniger doll als eingeschweißt, aber so, dass man den Druck, diesen Latex schon so über seinem ganzen Körper quasi spürt.
Genau, also du kannst noch leicht deine Finger bewegen, aber du könntest jetzt nicht mehr deinen Arm komplett bewegen. Das ist tatsächlich auch ein Thema, um nochmal einen Einstieg zu Kink zu empfehlen. Geht zu euren lokalen Stammtischen. Ich hatte zwar jetzt, wo ich herkomme, eher Stammtische, wo ältere Personen vertreten waren, war aber auch interessant, weil die eben Erfahrung mit sowas wie einem Vakuumbett hatten und ich da auch Fragen stellen konnte mit, okay, wie ist das, wie macht man das am schlauesten? Nicht, dass man jetzt unbedingt Zugang im privaten Leben zu einem Vakuumbett hätte, die Dinger sind schon teuer, aber...
Ja, manchmal fängt es ja auch ganz einfach an, wenn wir jetzt auch über Erfahrungen mit King sprechen. Fällt mir gerade ein, du hast die Socke genannt, die dann nicht nur angelassen, sondern vielleicht auch danach noch behalten wird. Ich hatte mal eine lustige Situation und zwar hatte ich ein ganz normales Bumble-Date. Also da wurde halt auch überhaupt nichts vorher gesagt, von wegen das irgendwie in eine Richtung. Und es war auch eigentlich eher so ein freundschaftliches Bumble-Date, weil wir uns nur zum Tennis verabredet haben. Und so, ich war so, hey, ja, hast einfach Bock, heute Tennis zu spielen? Das Wetter ist gut. Ja, es gab eine Zeit, da habe ich einfach Tennispartner über Bumble gesucht und das in meine Bio geschrieben. Und es war dann immer nur so halb Date, halb Sportverabredung.
Ich bin gespannt, wo die Socke kommt.
Okay, sorry. Ja,
also, stimmt.
Also das eine oder andere Mal lief es auf ein Date hinaus, manchmal nicht. Dieses eine Mal lief darauf hinaus, dass wir dann in diesem Club, die meisten Tennisvereine haben ja noch dann so ein altes, schäbiges Restaurant, wo man sich dann schön einen halben Liter Bier reinsaufen kann. Und dann irgendwann nach dem dritten Bier fing er so an, so zu erzählen und so ein bisschen zu beichten, dass er das noch nie gemacht hat, aber das ja interessant fände, so Füße und Socken. Ja, nee, Tennis spielen hat er obviously schon mal gemacht. Und dann hat er gesagt, dass er das ja die Idee cool fände, so eine benutzte, nach dem Tennis eine benutzte Socke zu bekommen. Und irgendwie nach meinem Bier oder auch generell fand ich das irgendwie eher lustig und also auch nicht drüber lustig gemacht, sondern ich fand es einfach eher irgendwie cool, auch dass er sich das so angetraut hat, ja, mir voll. Das zu erzählen. Und ich habe mich da irgendwie gar nicht dran gestört und ich weiß noch, dass ihm das dann so peinlich war und dann wollte er direkt so das Thema wechseln und auch einfach wieder ganz normal Tschüss sagen. Und ich weiß noch, dann habe ich, als ich mich dann umgezogen habe, ihm beim Tschüss sagen meine benutzte Tennissocke mitgegeben und er hat sich so gefreut und wir haben uns danach nie wieder gesehen, aber er hat sich so über diese Socke gefreut. Und da ist mir so aufgefallen, das erste Mal so, ja, es kann ja auch so niedrigschwellig anfangen und es kann auch so klein, im Kleinen passieren irgendwie. Und das fand ich irgendwie, also irgendwie hatte ich dann auch voll das gute Gefühl, weil ich so war, oh, jetzt habe ich dem damit mal Freude gemacht.
Da hast du tatsächlich auch eine Erinnerung bei mir unlocked. Und zwar war tatsächlich meine allererste Kink-Erfahrung auch ein Fußfetisch, den ich gar nicht mehr so richtig am Schirm hatte. Da hat mich ein Bekannter oder Freund gefragt, ob er denn mal meine Füße lecken kann. Und ich war auch eher mit so einem, ja witzig, warum denn nicht?
Ja, warum denn nicht?
Ja, es ging auf jeden Fall sehr in eine ähnliche Richtung und ich finde, Fußfetisch ist auch underrated und wird fast zu lächerlich gesehen, weil so er ist weiter verbreitet, als man denkt und es geht tatsächlich auch manchmal einfach um den Geruch, dass man an den Füßen halt die Person richtig riechen kann. Dann einerseits so dieses Degrading natürlich auch mit den Füßen irgendwie, ist ja direkt am Boden und auch einfach als Körperteil, dass der Fuß halt interessant ist.
Mhm.
Vor allen Dingen, was mir schon mal gesagt wurde, dass der Fuß ja auch deswegen interessant ist, weil er oft ja auch von vielen Leuten so das Stigma hat, dass es auch irgendwie eklig ist und deswegen auch so ein bisschen tabu, so nach dem Motto, Füße. Also das hat mir mal jemand gesagt, der Füße gut findet.
Ich finde, dass es bei diesem Fußfetisch-Thema irgendwie so krass viel Shaming gibt, dass auch immer irgendwie in Freundesgruppen oft Leute sagen, oh, stell mal vor, ihr hättet irgendwie ein Date und die Person hätte einen Fußfetisch, das wäre voll eklig. Und ich habe das Gefühl, bei anderen Kinks ist das
wird unter Frauen, habe ich das Gefühl, auch voll oft gesagt. Beziehungsweise ich habe das schon oft in meinem Umkreis gehört, so als das Nonplusultra der Ekligkeit wird das irgendwie.
Also genau, ich habe irgendwie das Gefühl, da wird sich immer so krass drüber lustig gemacht und ich stehe selber persönlich nicht auf Füße, aber finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man darauf Bock hat, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Und ich glaube, es gibt schon noch mal einen Unterschied, ob Leute einfach auf den Fuß an sich stehen oder auch auf quasi den dreckigen Fuß. Also ich gibt bestimmt auch Leute, die halt mit so einem Käsefuß nicht so viel anfangen können, sondern aber vielleicht gibt es dann auch Leute, die gerade das besonders nice finden, halt so verschwitzte Füße. Also gibt bestimmt beides.
Korrekt. Also es gibt genau beides. Genauso wie es bei Socken auch entweder saubere Socken oder eben möglichst verschwitzte Socken. Wenn wir im Thema Füße bleiben, ist auch Stiefel noch ein Riesenthema, auch mit Materialfetisch. Ob man jetzt Gummistiefel sehr mag oder Lederstiefel, ob es dann der Punkt ist, dass man diese Stiefel berühren möchte oder auch einfach nur gerne sieht, dass Menschen sie tragen. Auch das Geräusch von den Stiefeln, gerade bei Gummistiefeln, kann sehr interessant sein. Also Materialfetische finde ich auch allgemein sehr faszinierend, dass so manche auch einfach nur Sextoys besitzen, um das Silikon anzufassen. Und das reicht ihnen auch schon als Erregung, weil sie das Silikon so toll finden.
Krass. Das wusste ich jetzt noch gar nicht. Finde ich mega spannend. Ich habe das Wort Materialfetisch auch noch nie gehört. Crazy.
Aber es macht ja eigentlich total Sinn, wenn man ja auch schaut, dass halt Kleidung extrem großer Teil auch ist von dem Ausleben von Kink. Also, dass es dann nicht nur zur Schau ist und toll aussieht, sondern auch irgendwie selbst was mit der Sexualität zu tun hat, liegt ja eigentlich ziemlich auf der Hand. Aber was ich euch noch zu dem Thema Füße fragen wollte, wie oft bekommt ihr, und das würde mich insbesondere interessieren, ob es einen Unterschied gibt zwischen Frauen und Männern, wie oft bekommt ihr DMs zu Anfragen für Fußbilder?
Gar nicht, leider. Und nicht mal auf OnlyFans.
Nicht mal auf OnlyFans?
No way, wie kann das denn sein?
Ja, ich habe meine Zielgruppe wohl falsch aufgebaut oder so, keine Ahnung. Aber es kommt nicht oft vor. Ich glaube, dass vielleicht der Kick auch eher ist, wenn Leute sich nicht öffentlich über Sex äußern oder so positionieren, dass es vielleicht interessanter ist, diese Menschen zu fragen. Vielleicht bin ich auch zu groß, keine Ahnung. Vielleicht ist so eine Schuhgröße 39 schon zu viel. Wer weiß. Aber ich kriege die Anfragen auf jeden Fall nicht.
Also ich bekomme...
Und du, Jasper?
Also... Als du schon gefragt hattest, wie oft, suggeriert das ja schon, als ob man irgendwie da täglich hunderte Anfragen eintrudeln würden. Das ist jetzt bei mir nicht so.
Nee, das ist jetzt übertrieben.
Aber schon ich habe schon Anfragen, Nachrichten bekommen nach Fußbildern. Ich habe schon Nachrichten bekommen, ob ich meine Socken verkaufen möchte. Ich habe schon auf einem Bild, was ich gepostet habe, wurde gefragt, ob ich die Schuhe dieser Person verkaufen kann. Und da dachte, das war nämlich so witzig, weil ich dachte erst, die Person hatte einfach Bock auf die Schuhe und meinte so, ja, Bro, also die sind halt schon voll getragen, aber du kannst sie halt hier nachkaufen. Dann war er so, ich will, dass du die, also ich finde das geil, dass die da eingetragen sind. Und dann war ich so, oh, ach so.
Kleines Missverständnis auf Vinted. Oder so am besten so, ja, du, ich bring das auch vorher noch in die Reinigung. Sorry, das ist gerade noch voll Dreck. Und dann so, nein, bitte bring es vorher nicht in die Reinigung.
Okay, Alan, aber in Zukunft leiten wir einfach. Fußbilder anfragen?
Ja, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Aber schon immer mal wieder. Also ich schaue auch nicht immer in meine Nachrichtenanfragen. Also manchmal schaue ich da wochenlang nicht rein. Aber wenn ich dann mal reinschaue, ist schon eigentlich immer eine dabei. Aber in Zukunft leite ich die einfach alle an dich weiter, liebe Charlie. Aber wo wir schon beim Thema sind, du hast es gerade nochmal erwähnt, dem OnlyFans. Und da würde mich auch so interessieren, wir reden ja jetzt auch über verschiedene Arten von Kink, inwiefern das auch ein anderer Teil noch ist, wie du Kink auslebst.
Also es war für mich schon immer super interessant, sexuelle Vorlieben von Menschen kennenzulernen. Und es ist jetzt schwierig, als Vorliebe oder Kink so darzustellen. Aber es ist auf jeden Fall ein großes Interesse von mir. Und da ich eh die Bilder hatte, die ich hatte, und Instagram sehr unglücklich ist mit den Bildern, die ich habe, war der logische Schritt, sich eine andere Plattform zu suchen. Und bei OnlyFans natürlich dann auch noch der finanzielle Anreiz, dass man sich ein bisschen was dazu verdienen kann. Mhm. Und es hat tatsächlich, also ich habe angefangen, da war ich auch noch relativ frisch in der ganzen Szene, hatte nicht so viele Erfahrungen, aber war irgendwie auch begeistert, sofort darüber berichten zu können und bloggen zu können und so eine kleine Plattform dafür zu haben. Und habe dort auch nochmal viele Kinks, gerade von der anderen Seite, wo ich dominant sein sollte, auch kennengelernt. Muss aber auch sagen, das Klima auf OnlyFans ist nicht das Positivste. Also wenn man es jetzt nicht aus wirklich purer Eigenmotivation macht von, oh, ich guck mal, ich habe Spaß daran, ich weiß auch relativ genau, was ich tue und wo meine Grenzen sind, wird schon viel im Chat verhandelt, dass die Preise nicht passen, dass man doch mehr zeigen soll, warum es nicht das noch gibt oder jenes. Das muss man als großen Negativpunkt einfach noch hervorheben.
Also verdient man quasi pro Minute, die man in einem Chat verbringt? Oder ist es so, dass das reine Chatten einem noch kein Geld einbringt, sondern wenn man dann eben Bilder bzw. Videos oder Sprachnachrichten gibt es bestimmt auch, die dann verkauft? Wie
genau, zweiteres. Also du verdienst kein Geld beim Chatten, aber du musst eben chatten, um die Leute am Ball zu halten, um ihnen mehr Lust zu machen, um zu fragen, na, was möchtest du sehen? Soll ich dir selbst irgendwie noch ein Custom-Foto machen? Oder kann ich dir irgendeinen Wunsch erfüllen? Und dann schickst du den Content, legst einen Preis fest. Und dann beschweren sie sich oftmals über den Preis, den man geschickt hat. Und man muss auch immer wieder, also man kann so Group-Round-Messages rumschicken. Das heißt, an alle Leute, die einem folgen, zum Beispiel, wenn es ein neues Video oder Bild gibt, sofort so, hey, ich habe hier was Neues, Tolles für dich, guck doch mal rein. Aber das meiste ist halt wirklich, wenn man persönlich auf die Leute eingeht. Das heißt, es ist schon wirklich viel Arbeit, die man leisten muss. Ich hatte auch schönen Austausch, weil viele Leute sich eher auf OnlyFans getraut haben, dann wirklich über ihre Kinks zu sprechen, weil es halt nochmal anonymer ist. Mhm. Und gerade auch mit Mami Kink beispielsweise hatte ich dann Erfahrungen, dass ich mich da ein bisschen ausgelebt habe und auch immer fragen konnte, hey, was mögt ihr denn daran? Weil das ist eigentlich ja auch das, was mich interessiert, einfach zu erfahren, was ist der Reiz für Leute, was ist toll dahinter, was ist super, welche Punkte genau findet ihr toll?
kannst du einmal diesen...
Und was waren da so die Antworten?
Ja genau, ich hätte auch interessiert, was...
Da müssen wir direkt neugierig reingrätschen.
Ob du einmal diesen Mummy-Kink nochmal erklären könntest.
Also es gibt auch den Daddy-Kink dazu. Das heißt, das Ganze ist mit Ageplay verbunden, muss aber nicht mit Ageplay verbunden sein. Jetzt natürlich Ageplay erklären. Ageplay heißt, dass man eben ein Rollenspiel aufzieht, in dem zwei erwachsene Personen teilnehmen. Das ist auch wichtig. Also man kann es nicht mit irgendwie Pädophilie vergleichen, weil das sind zwei Erwachsene und zwei erwachsene Körper und die Personen stehen auf erwachsene Körper. Der Kick dazu ist bloß, dass man dieses Rollenspiel etabliert, dass die eine Person sich verhält, als wäre sie ein Kind oder ganz unerfahren, irgendwie leicht beeinflussbar. Und man eben auch dieses Caretaker, also eine Entziehungsperson für die andere Person ist und da so diese Rolle einnimmt und dann auch Aufgaben gibt, wie beispielsweise du wäschst jetzt deine Wäsche oder du räumst dein Zimmer auf, kann beispielsweise dann auch in diesem Spiel gut funktionieren. Man ist eben, man guckt auf die Person, man ist so, hast du genügend getrunken, du machst jetzt das und dann kann man natürlich auch sexuelle Aufgaben stellen. In gewisser Weise ist es ein anderer Name einfach für die dominante Person, Mami und Daddy zu sagen, aber es ist auch eine andere Rolle, die man einnimmt. Also man ist jetzt nicht nur pur sadistisch, sondern man kümmert sich eben mehr.
Ich finde es interessant, weil in dieser extremen Form, so wie du es auch direkt erst schon so erklärt hast, nee, das ist eben jetzt nicht Pädophilie, sondern das ist was ganz anderes. Ich finde, in dieser leichteren Form ist es für mich total ja normal und einleuchtend, weil wir alle kennen das, oder vielleicht bin ich jetzt alleine, aber ich glaube, wir alle kennen das doch, wenn man vielleicht mit einem Partner oder mit einer Partnerin so halt, wenn man sich gut kennt und vertraut, in so einer Babysprache spricht. Und ich glaube, ja, Charlotte sitzt neben mir und nickt sehr stark. Ich weiß nicht, ob du das auch hast, Jasper, aber ich muss sagen, in meiner Beziehung ist es zum Beispiel sehr, sehr präsent, dass man so, also es ist gar nicht, es geht dann nicht so in das Sexuelle über, aber ich glaube halt, da fängt es einfach schon an, dass es einfach, dass es super comforting ist, so zum Beispiel sich mal so in diese, jemand anders kümmert sich und man ist irgendwie so vertraut und süß miteinander, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, in diese Babysprache verfällt. Und da fängt es ja schon an. Und deswegen, daran sieht man, finde ich, wieder, dass Kink einfach wirklich immer so eine krasse Abstufung ist. Und dass die meisten Menschen Sachen, die im Extremen sehr kinky sind, im Alltag so leben, ohne vielleicht zu checken, dass es irgendwie vielleicht schon ein Kink ist.
Ich finde das so krass und witzig, weil ich glaube, die meisten Paare haben das und ich habe auch schon mal gelesen, dass das total gesund sein soll. Und ich habe einmal, wurde ich sozusagen, dachte ich, dass wir alleine wären, aber mein Mitbewohner war noch da und ich habe in der Babysprache halt irgendwie einfach gefragt, ja, wollen wir noch einen Film schauen? Ich weiß, wie rede ich denn dann? Einfach gefragt, ob wir noch einen Film schauen.
Ich kann das gar nicht nachmachen, gerade so am
Mikro.
Aber das ist
sein.
So ganz natürlich, das kommt dann einfach.
Das ist ja auf jeden
einfach,
Fall
oh Gott, ja.
Extrem unangenehm vor anderen. Und dann habe ich gemerkt, oh, fuck, ich meine, Film wäre ganz cool. Ja,
Ich finde das gerade so validating, weil ich hatte das mit meinem Ex-Freund auch. Und alle waren nur so, ihr seid so komisch dafür. Ich wusste nicht, dass es andere Leute legit auch machen. Das ist gerade eine Erleuchtung für mich.
Oh Gott, nein, ich kenne auch viele, die das judgen. Und ich hatte auch schon die Situation, dass ich so irgendwie, keine Ahnung, man war mit Freunden essen und dann hat man sich so ein bisschen zueinander gelehnt und so ein leises Zwischengespräch angefangen und plötzlich gucken einen die Leute an und sind so, Bro, was geht denn da ab? Und aber ich denke mir immer so, das ist doch eigentlich, ja, wie du schon gesagt hast, Jasper, das ist eigentlich voll ein psychologisch, kann das ein gesundes Zeichen dafür sein, dass man sich sehr fallen lässt und sehr vertraut.
Ja, aber das, du hast natürlich recht, das ist schon nichts Sexuelles, das ist eher etwas sehr Vertrautes, da geht es irgendwie darum, dass man irgendwie sehr caring ist und irgendwie sich Überraschung mitbringt und füreinander kocht und einen zudeckt und irgendwie solche Sachen. Ich fand
aber das kann halt auch sehr schnell sexuell werden. Also.
Aber ist es, aber dann ist aber auch die Babysprache schnell weg, oder?
Nein, also im Sex, beim Sex selbst habe ich noch nie in Babysprache gesprochen. Im Sex, im penetrativen Sex und auch im Vollspiel. Also eigentlich ist dann immer der Punkt, also, dass die Babysprache dann da ist und oft leitet, dass man in Babysprache spricht, ein Vorspiel ein, aber bei mir ist in meiner Partnerschaft ist dann aber immer der Moment, dass man dann so gerade bewusst ist, ah lol, hahaha, jetzt hier Cut, das war jetzt lustig und dann geht es sozusagen über und dann ist da schon so ein Cut. beim Übergang. Und dann ist es jetzt nicht so, dass so in Babysprache selbst irgendwie Vorspiel gemacht wird oder so. Das fände ich persönlich nicht so hot. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es andere Leute hot finden, weil es so nah beieinander ist oft.
Ja, Charlie, du hast gerade gesagt, die zwei erwachsene Personen und eine Person verhält sich wie ein Kind. Und ich muss ehrlich sagen, obwohl ich eigentlich, glaube ich, ein total offener Mensch bin, fand ich das jetzt schon ein bisschen befremdlich und will trotzdem sagen, dass ich, dass jeder Mensch genau das ausleben soll, was ihm Spaß macht, gerade wenn das irgendwie untereinander abgesprochen ist. Aber ich finde, oder verstehst du das, dass ich, das klingt schon so ein bisschen befremdlich, wenn eine Person sich quasi wie ein Kind verhält? Oder bin ich da jetzt zu verklemmt?
Also ich verstehe es. Ageplay ist auf jeden Fall auch einer der Bereiche, der am umstrittensten ist. Vielleicht ist es eine gute Herleitung, dass es beim Kink oder BDSM allgemein oftmals um einen gewissen Headspace geht, in dem man sich befindet. Und da ist halt auch dieses Loslassen und du lässt halt so vom Erwachsensein los. Oder wenn du gefesselt bist, lässt du halt von dem los, dass du dich bewegen kannst. Und du kommst auch teilweise in eine Meditation dadurch und eben in so einen anderen Zustand. Was fällt mir sonst noch ein? Beim Schmerz lässt man auch so ein bisschen los, vom Schmerz eben. Und vielleicht hilft dir das als Herleitung, warum das dann so das Ding ist. Und das kindliche Verhalten hat natürlich auch wieder ein Spektrum. Also jeder kennt wahrscheinlich diesen Extremfall von irgendwie erwachsene Menschen, die dann wirklich in einem Kinderbett sind und sich komplett wie ein Kleinkind verhalten. Das Ganze kann ja aber auch eher auf witzig sein von wegen, oh, was hast du denn da in der Hose? Das kenne ich ja noch gar nicht.
Wir haben über eine andere Sache, über einen anderen Kink oder eine andere Auslebung von Kink noch gar nicht gesprochen. Und zwar über Kink-Partys. Und da würde mich sehr interessieren, Jasper, du wohnst ja jetzt seit neuestem in Berlin. Und wir haben, also wir, ich und ein paar andere Freundinnen, haben Jasper zu seinem letzten Geburtstag auch ein Harness geschenkt. Und ein kinky Schlüpper dazu. Und da würde mich jetzt sehr interessieren. Nicht ganz, der Schlüpper. Ist leider, der Schwanz ist leider zu groß. Da würde mich jetzt interessieren, warst du jetzt schon mal auf einer kinky Party? Und wenn nein, generell hast du ja Interesse daran. Also, was ist da los? Was ist los an der kinky Front, an der kinky Party Front?
Ja, also, ich sag direkt mal das Enttäuschendste. Ich habe meine kinky Wear, ich weiß nicht, ob man das so nennt. Falls nicht, dann muss Charlie mich jetzt korrigieren.
Kinkwear.
Meine Kinkwear. Die hat meine Wohnung bisher noch nicht verlassen. Mein Leben in Berlin war
Du hast eine Kink-Party bei dir zu Hause geschmissen. Ja, geil. Erzähl mal.
Nee, ich wollte sagen, mein Leben in Berlin war jetzt noch partymäßig noch nicht so aufregend, aber so lange bin ich ja auch noch nicht hier und ich habe auf jeden Fall Bock, das alles auszuprobieren. Und mir ist auch nochmal aufgefallen, Berlin ist echt so eine Stadt, es kommen echt krass viele Leute, auch gerade deswegen, wegen dieser Szene, wegen diesen Partys aus anderen Ländern. Und ich habe total Lust, ja, mir das alles mal anzuschauen. Ich habe zum Beispiel mal total Lust, ins KitKat zu gehen oder ins Berghain und so. Und sobald ich da war, werde ich euch berichten oder vielleicht auch in diesem Podcast berichten.
Ja, ich hoffe. Ich werde dich jetzt jede Folge fragen. Und was ist auf einer Kinky-Party? Bis du endlich davon erzählst. Aber Charlie, warst du schon mal auf Kink-Partys und was sind so deine Erfahrungen damit?
Ich war schon mal auf Kinky-Partys. Also ganz banal, als ich auch reingestartet bin in das Thema, habe ich irgendwie alles mitgenommen. Wie gesagt, die Plattform, die Podcasts, der Fragebogen, unterschiedliche Bekanntschaften, den Stammtisch und natürlich dann auch die Kinky-Partys. Ich muss aber sagen, es war für mich so, die negativste Erfahrung ist jetzt auch blöd gesagt, aber nicht unbedingt die beste Erfahrung, einfach weil natürlich bei den Kinky-Partys trifft man auf random Menschen, ohne sie davor getroffen zu haben. Oftmals sind Drogen und Alkohol im Spiel, weil es ja doch auch eine Party ist. Und dann ist natürlich dieser Kommunikationsfaktor, der mir auch so am Herzen liegt, den ich so toll finde, so ein bisschen weg davon. Und leider, also in München ist es auch so, da war ich jetzt auf den Kinky-Partys, da sind auch ganz viele aus dem Boden gepoppt, die so diesen Rave-Charakter hatten. Da waren viele junge Mädchen, die dann teilweise auch rumlagen mit irgendwie so einem Typen und meinten, ja, sie haben jetzt zum ersten Mal Drogen genommen und man saß so daneben und dachte sich so, oh Gott, wie schlimm, also das kann in keinster Weise gut sein.
Ja, absolut.
Und ich wurde dann tatsächlich auch mal zu einer Gruppe hinzugefügt von so einem Kinky-Party-Veranstalter, wo halt die Events immer reingeschickt wurden,
wo auch ganz klar drin stand, hey, die Regel ist, man schreibt niemanden privat an. Und natürlich wurde ich sofort privat angeschrieben von einem der Veranstalter und ob ich nicht mal mit seinem Hund zusammen spazieren gehen möchte oder so. Dementsprechend waren das für mich zwei Erfahrungen, die das einfach schlechter gemacht haben.
Plot Twist, er war der Hund.
Er möchte der Hund sein. Und ich trinke aber auch einfach keinen Alkohol, deswegen sind Party-Szenarien allgemein für mich nicht mehr so interessant.
Also hast du für dich jetzt quasi schon mit Kinky-Partys abgeschlossen oder würdest du dem Ganzen nochmal eine Chance geben und hast jetzt einfach sagst, es ist einfach gut, es waren jetzt blöde Erfahrungen, die ich gemacht habe, oder hast du jetzt auch generell einfach nicht mehr so Bock da drauf?
Also ich finde die Vorstellung immer noch schön, mit mehreren Leuten sich sexuell ausleben zu können. Dementsprechend wäre ich vielleicht eher so Swinger-Party oder dann wirklich privat veranstaltet mit nur Menschen, die ich kenne, mit einem davor besprochenen Kontext. Hm. Aber so dieser klassische kinky Rave wäre es jetzt nicht mehr für mich. Also auch im Punkt sexuell übertragbare Krankheiten habe ich schon auch Angst vor. Hm. Finde ich bei Partys halt auch schwierig, weil wie schützt man sich genau? Man muss halt wirklich nüchtern bleiben, auch um die Kontrolle dabei zu behalten. Das ist jetzt nicht der Space, wo ich mich fallen lassen kann. Ganz,
meinst du, dass halt bei diesen Raves im Gegensatz zu Swinger-Partys Leute öfter ungeschützten Sex haben, weil sie irgendwie hemmungsloser sind? Oder meinst du?
Ich glaube, dass die Raves einfach eine breitere Zielgruppe ansprechen und ein bisschen zu trendy wurden, sodass man nicht so spezifisch Leute, die man schon kennt. Also Swinger-Partys ist jetzt natürlich auch einfach nur ein anderer Begriff wieder dafür. Für mich in meinem Kopf sind Swinger-Partys Veranstaltungen von Menschen, die sich untereinander kennen.
Ja, da kann man natürlich
was
auch.
Was vielleicht nicht die offizielle Definition ist.
Ja.
Ja, würde ich aber natürlich, wenn ich die Leute kenne, vorher auch sagen, hey, lasst euch testen.
Ah, okay, man testet,
Aber für mich ist eine Swinger-Party irgendwie so Pärchen, die sich eh kennen und dann halt treffen. Mhm. Und davor ist eine Kommunikation da. Und ein Kinky Rave ist eigentlich ein Rave, wo halt random Leute kommen. Und das Ganze ist aber unter diesem sexuellen Deckmantel. Das Tolle an Kinky Raves ist natürlich, man kann in Kinky Outfits einfach feiern gehen. Also dafür fände ich es jetzt nicht ausgeschlossen. Aber jegliche sexuellen Aktivitäten wäre ein Kinky Rave für mich nicht der passende Ort.
Also diese Kinky Raves, die kenne ich auch noch in während der Uni-Zeit hatten wir das oft, dass wir einfach quasi, dass es Partys gab und alle sahen halt kinky aus, aber niemand war schon mal jemals in einem Swinger-Club oder niemand hatte da auch Sex, aber es war einfach irgendwie, ja, es ging irgendwie um die Outfits und es wurde einfach Freizügigkeit gefeiert. Das ist natürlich auch cool, wenn man darauf Bock hat.
Ich meine, ja, kann ja auch voll die Art sein. Also es gibt ja, glaube ich, einfach viele Menschen, die halt Bock haben, diese Kleidung zu tragen und jetzt gar nicht unbedingt diese sexuelle Schwelle zu überschreiten. Und das ist ja auch, also meiner Meinung nach ist es fein. Ich weiß nicht, ob es da auch KritikerInnen gibt, die sagen so, ja, nee, das ist voll die Aneignung. Aber ich denke mir so, ja, wenn man Spaß an diesen Partys einfach hat, enjoy. Und ich meine, diese ganze Kleidung ist ja auch, die beeinflusst ja mega vieles. Auch so viele SängerInnen tragen ja so Kinky Wear und Latex und besonders auch so in der Rap oder R&B oder in so vielen Musikrichtungen ist es ja voll so ein Ding. Und ja, also denke ich mir, ist doch nice. Was ist so dein Favorite Outfit?
Oh, ich mag Leder sehr gerne. Allerdings, naja, man schwitzt eigentlich in allem. Latex ist auch grauenhaft zum Schwitzen. Latex hatte ich allerdings erst so zweimal an. Und noch nie so diesen Full-on-Effekt. Wenn man viel Latex trägt, sammelt sich da ja auch so eine kleine Schweißschicht drunter. Und wenn man dann angefasst wird, ist natürlich nochmal eine Wasserschicht und eine Latexschicht über der Haut, was ganz toll sein soll. Das habe ich noch nicht erlebt. Aber so vom Look her, ich liebe Leder. Leder ist irgendwie toll.
Nee, also Kleidung ist tatsächlich nicht so mein Kink, auch wenn ich gerne Revealing feiern gehe. Man darf auch immer den Po-Ansatz sehen. Aber wir wollten eh zum Schluss nochmal über konkrete Kinks von uns jetzt sprechen. Lass uns doch mal eine kleine Quick-Fire-Session machen.
Yes.
Charlotte, was ist dein Kink?
Ich muss zwei nennen, Breathplay und Bondage.
Ich stehe tatsächlich auf Choken. Beim Sex.
Ja, kann ich nachvollziehen. Finde ich auch nice.
Und bei dir? Was ist dein Kink?
Ja, schon so ein bisschen Machtgefälle. Also so damit zu spielen, die Kontrolle zu verlieren auf verschiedenen Ebenen. Mein Gott, haben wir jetzt wirklich gefühlt über jede Art des, oder wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise über jede Art des Kings geredet. Das ist so krass. Ich habe das Gefühl, wir müssen so wie bei YouTube so kleine Cuts machen, wo wir dann in die Beschreibung schreiben, wo wir über was sprechen, weil wir echt viel angerissen haben. Ich habe das Gefühl, wir können über jedes Thema, über das wir jetzt gesprochen haben, eine komplett eigene Folge machen. Also das war echt einmal so ein fetter, nicht ansatzweise vollständiger Overview, würde ich sagen. Trotzdem tausend Dank, dass du da warst, Charlotte.
Vielleicht. Sehr gerne, sehr gerne. Und es gibt ja zum Glück auch genügend andere Podcast-Folgen noch oder Internetartikel, wo man sich genauer in die Themen einlesen kann.
Und ansonsten würde ich sagen, wenn wir nochmal genau auf ein Thema eingehen, dann werden wir dich auf jeden Fall wieder zu Rate ziehen. Und ich bin auch gespannt, zu welchen Arten von Kink irgendwie besonders viel Feedback kommt oder was auch unsere ZuhörerInnen am Ende interessiert. Aber damit die Leute auch vielleicht, wenn sie interessiert sind, an deiner Stimme schauen können, wer eigentlich dahinter steckt. Charlotte postet auch auf Instagram viele tolle Bilder und nicht nur zu Kink, sondern macht viele tolle Sachen. Und sie heißt dort charlotte.msd.
Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Und damit bleibt uns nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr uns schon vermisst, keine Sorge, könnt uns schon ganz bald wiederhören, und zwar nächsten Mittwoch.
In einer Quickie-Folge.
Oh,
und wenn ihr ansonsten...
Also, ich wollte noch sagen, weil du hast gerade mich auf eine Idee gebracht, dass wir nämlich zu jedem Kink eine Folge machen. Wenn ihr darauf Lust habt, schreibt uns sehr, sehr gerne. Das finde ich persönlich irgendwie spannend, weißt du, dass man eine Folge macht nur über Bondage oder eine Folge nur über dieses Breathplay zum Beispiel. Das wäre doch... Also, finde ich cool. Wie findet ihr das?
Ja, voll. Also, ich glaube, ein paar Folgen zu manchen Themen gibt es auch schon konkretere Folgen. Aber wenn euch eine Sache speziell interessiert oder generell Fragen, Anregungen, Feedback, schreibt uns wie immer gerne unter Oh Baby Podcast.
Und slidet in die DMs.
Slidet in die DMs. Oh, Baby.